Es ist einfach wunderschön, so in Anbetung zu sein. Und von mir aus hätte es jetzt noch so eine Stunde oder zwei weitergehen können. Einfach so vor Gottes Thron zu kommen und auch mit diesen wunderbar alten Liedern einfach vor seinen Thron zu kommen und an sein Herz anzudocken. Ganz lieben Dank, Iman und Ruth. Ach, herrlich. Ihm sei alle Ehre. In ihm, o Herr, in dir, o Herr, erfüllt sich mein Gebet. Und das wünsche ich wirklich dir und mir. Nicht nur für heute, sondern dass wir uns darauf stellen. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass wir hier zusammen sind, dass du die Quelle bist, Herr. Und dass wir immer wieder wissen, dass wir zu dieser Quelle kommen können, Herr. Und ich bete, dass du heute dieses lebendige Wasser fließen lässt in unsere Herzen, auch in mein Herz, Herr. Ich bete, dass du jetzt dein Wort fließen lässt, Herr, dass das in die Herzen kommt, Herr, dass es da bleibt, dass es Wurzeln schlägt und dass da gute Früchte rauskommen, Herr, weil wir sehen uns nach deiner Liebe, nach deiner Veränderung, Herr, und dass wir in dir festgegründet sind und bleiben. Amen. Wir haben dieses Jahr die Jahreslosung: Du bist ein Gott, der mich sieht. Elroy, du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich weiß nicht, was das mit dir gemacht hat, falls du das schon mal an Neujahr gehört hast, da hat es der Johnny offenbart, dass es die Jahreslosung sein wird. Und ich würde dich einladen, mal so kurz als Einbrecher vielleicht auch, nein, ich hoffe nicht, dass es einbricht, manchmal muss auch was einbrechen, dass was Gutes rauskommen kann, dass du dir mal kurz deinen Nachbarn nimmst und sagst, was macht das eigentlich mit dir, wenn du hörst, wenn du gesagt bekommst, Gott sieht dich. Das kann ja mehrere Stimmungen auslösen. Nehmen wir uns einfach mal ein paar Sekunden. Ich warte so lange. Ganz ehrlich sein. Okay. Also so ein Satz, der löst ja schon was aus. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Keine Ahnung. Und wir haben nachher auch noch bestimmt ganz viel Zeit, uns da nochmal näher drüber auszutauschen. Ich dachte auch so, man kann das so von verschiedenen Seiten sehen. Das hängt auch so ein bisschen von unserer Prägung ab, zu dem, was wir gerade erlebt haben, zu dem, was wir gerade vielleicht auch selber verbockt haben. Ja? Und je nachdem, wer von euch schon als Kind irgendwie christlich aufgewachsen ist und da dementsprechend geprägt wurde, gab es natürlich so die sanftmütigen Eltern oder Großeltern, die gesagt haben, Gott ist mit dir, der sieht dich. Dann gab es aber auch vielleicht die gesagt haben, das, was du gemacht hast, hat Gott gesehen. Und das wird er nicht ungeschehen lassen. Ja? Also, du gehst ins Kino, da geht Gott aber mit Sicherheit nicht mit. Ja? Es gibt sogar andere, die wurden noch mit schlimmeren Sachen dann behängt, was dann alles passieren wird, wenn sie da den Weg weitergehen oder was sie da gemacht haben. Und Gott sieht alles. Und das hat wirklich, das hinterlässt Spuren. Und da müssen wir auch mal drüber nachdenken. Und es vielleicht mal gerade rücken. Und was das auch für Folgen hat in unserem Erwachsenenleben, ja, dass wir uns klein fühlen, dass wir uns minderwertig fühlen vielleicht, dass wir wegrennen, dass wir Schuld zudecken. Und interessanterweise, oder gelernt haben, Schuld zurückzugeben. Ja, aber du, ja? Wenn du nicht gewesen wärst und der nicht gewesen wäre und wenn die nicht gewesen wären und wir schieben unsere Verantwortung zurück und legen die Verantwortung auf alle anderen, und da sind wir, glaube ich, ganz große Meister drin. Also ich bin da erstmal ganz groß drin, aber ich bin auf dem Weg. Und das Thema ist wirklich auch da, selbst in Selbstverantwortung zu kommen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist dieser Elroy. Und mit diesem Gott wollen wir uns heute auseinandersetzen. Und der Johnny hat ja in der Neujahrspredigt, in seinem Impuls, das schon aufgegriffen und hat da auch die Hagar beleuchtet und hat uns eingeladen, uns auch mal so in die Hagar reinzuversetzen. Wie ist das eigentlich, was macht das eigentlich mit dir, wenn du so dran denkst, dass du jetzt die Sklavin wärst, ja, wenn du missbraucht wirst als Leihmutter und so weiter. Gott hat sie gesehen, aber Gott hat auch andere Menschen gesehen und ich finde es total cool, dass Gott uns immer wieder normale Menschen zeigt, mit Fehlern, mit Verhaltensmustern, da finde ich mich auch total drin wieder. Und deswegen gucken wir uns heute auch mal Abraham ein bisschen an und wir gucken auch auf Sarah. Und wir drehen mal die Uhr ein bisschen zurück, ganz weit zurück. Wir gehen mal in 1. Mose rein. Und ich weiß nicht, inwieweit du dich schon mal mit dieser Geschichte auseinandergesetzt hast, gerade auch Leute, wie ich hier so sehe, die so neu im Glauben sind, ob ihr schon mal im Alten Testament so gelesen habt, wer war eigentlich dieser Abraham, was hat er für eine Verheißung gehabt. Deswegen mach ich mal so ein bisschen eine Kurzzusammenfassung. Also wir sammeln mal ein paar Fakten. Der Abram, so lesen wir noch, war bereits 75. Wer ist von uns 75? Gibt es schon 5 Menschen mit? Wir haben aber 70, 75. Ja, also ich weiß, meine Mama ist 75 und ich weiß, wie sie so unterwegs ist. Es geht alles nicht mehr so ganz so rund körperlich. Und er hat mit 75 einen Befehl bekommen, so steht es in der Bibel. Gott hat ihm befohlen. Gott hat ihm gesagt, verlass deine Heimat und nimm deine Familie mit. Mit 75, ja, frohes Neues, denke ich da nur, ja. Wir lesen auch, dass er mit Sarai verheiratet war und der einzige Satz, den wir da lesen, ist, und sie war kinderlos. Fakten, Stempel, sie war kinderlos. Gott hat ihm also befohlen, verlass deine Heimat, nimm deine Familie mit und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und als sie dann durch Kanaan gezogen sind, erschien der Herr wieder Abraham. Und er sagt, ich werde dieses Land deinen Nachkommen geben. Okay, können wir jetzt sagen, so Nachkommen, da gehören ja eigentlich auch Kinder dazu, und vielleicht Enkelkinder, da war aber zu dem Zeitpunkt noch nichts. Ja? Was Abraham aber gemacht hat, er war gehorsam. Gott hat ihm einen Auftrag gegeben, er hat es gemacht. Gott ist ihm erschienen, er ist weitergegangen. Und was hat er gemacht? Hat einen Altar gebaut und hat Gott erstmal die Ehre gegeben. Wir können also sagen, er war gehorsam, er war gottesfürchtig und er war ein Anbeter. Er zog dann nach Ägypten, um dort zu wohnen, und dann gab es eine riesen Hungersnot. Und da ging es dann schon mal los. Da gab es einen Pharao und ein großes Harem. Und dann hat Abraham gesagt, sag du mal lieber nicht, Sarah, dass du mit mir verheiratet bist. Sag einfach, du bist meine Schwester. Was wir auch wissen, tatsächlich war es damals auch üblich, seine Halbschwester zu heiraten. Wir wissen, die Sarah war die Halbschwester von Abraham. Aber Fakt war, sie war seine Frau. Und es hat nun mal nicht gestimmt, dass sie seine Schwester ist. Und interessanterweise war es nicht so, dass er gesagt hat, sehen wir auch in der Bibel, ich habe so Angst um dich. Ja? Deswegen sag du mal lieber, dass du meine Schwester bist, nicht meine Frau. Sondern dann töten die dich vielleicht, sondern es steht geschrieben, weil er hatte Angst um sich. Also dich werden sie ja leben lassen, aber mich werden sie dann töten. Also hat er seine Frau beauftragt zu lügen. Und sie hat es auch getan. Und es steht auch überall geschrieben, immer mal wieder lesen wir, dass sie eine wunderschöne Frau war. Eine sehr, sehr schöne Frau. Und es ging auch nicht an Pharao vorbei. Und weil das auch in aller Munde war, weil ihre Schönheit einfach einzigartig war. Also hat der Pharao sich die Sarai mit in sein Harem genommen und machte Abraham dafür viele Geschenke, dass er ihm seine Schwester gegeben hat. Schafe, Kühe, Esel, Kamele, Sklaven und Sklavinnen, also hat richtig was gekriegt für sie. Und das Problem ist nur, dass Gott das nicht so gut fand und das nicht sein Plan war mit dem Pharao und das kam eine Riesenplage und schwere Krankheiten über ihn. Und Pharao hat dann erkannt, dass Abraham angelogen hat. Er gab ihm Sarai zurück und ließ ihn samt seines ganzen Besitzes aus dem Land bringen. So nach dem Motto, geht mal lieber, damit es hier bei mir aufhört. Ja? Und hat ihm auch gesagt, warum hast du mich denn angelogen? Und ich finde es total spannend, dass wir hier sehen, dass Gott Sarai und Abraham geschützt hat. Er hätte auch sagen können, okay, du hast jetzt gerade mal hier verkackt. Ja? Du hast mich angelogen, du hast mir nicht vertraut. Ne? Und du kannst einfach den Plan vergessen, den ich mit dir hatte. Es gibt kein verheißenes Land, geh zurück zum Staat. Ja? Geh nicht über los, zieh keine 200 Mark ein oder Euro. Nee, hat er aber nicht gemacht. Im Gegenteil, der Pharao hat ihm ja noch ganz viel geschenkt, gegeben. Was macht Abraham? Er geht zurück zum Altar, von Bethel lesen wir, und er betet Gott erneut an. Halleluja. Dann hat Abraham sich auch, da war auch mit seinem Neffen Lot unterwegs, hat er sich getrennt, weil es einfach zu viele waren, haben gesagt, geh du mal hier mit deinen Leuten da in diese Richtung und ich bleibe mit meinen Leuten in diese Richtung, weil es einfach zu viel Stress, weil es so viele Menschen gibt. Und dann hat Gott erneut zu ihm gesprochen und hat gesagt, dieses ganze Land, das du siehst, werde ich dir und deinen Nachkommen für immer zum Besitz geben und ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht zählen kann, so wie der Staub auf dem Erdboden. Wow. Zwischendurch hat Abraham noch Lot befreit, hat ziemlich einen Stress gehabt, ja, hat ihn nochmal da aus seinem Beef rausgeholt und hat auch Lot, also von seinem Neffen Lot, den Besitz mit zurückgeholt. Dann gab es noch einen Segen von Melchisedek. Also er war wieder gesegnet. Er wurde weiterhin gesegnet. Und dann kam Gott erneut und hat einen Bund mit Abraham geschlossen. Und von dem habt ihr bestimmt alle schon gehört. Hab keine Angst, Abraham, denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Ist eine Hausnummer mit über 75. Und was eine Riesenverheißung. Und wir lesen, Abraham glaubte dem Herrn. Und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Also durch seinen Glauben wurde er gerecht gesprochen. Und das finde ich total wichtig, dass wir uns das merken. Es geht nicht um deine Gefühle, um meine Gefühle, es geht nicht um unsere Befindlichkeiten, es geht darum, dass wir uns entscheiden zu glauben. Und ich glaube, so Abraham so auf der Flucht und immer wieder Struggle zu haben und mit den Sklaven rumzureisen, Zelte zu bauen und so weiter, nicht zu wissen, wie geht es eigentlich weiter, aber zu sehen, ich bin über 75, ja, die Jahre vergehen, da ist ja nichts von Nachkommen, trotzdem sagt da Gott zu mir, deine Nachkommen werden so reich sein, wie die Sterne am Himmel, du wirst sie nicht zählen können. Und er hat jetzt nicht gesagt, ja, aber, sondern es steht geschrieben, er glaubte. Und ich möchte, dass du dir das heute Morgen merkst, in dein Herz schreibst. Ich entscheide mich zu glauben. Nun hat es 11 Jahre gedauert, und es hat sich nichts angekündigt, kein Nachwuchs, keine Nachkommen, 11 lange Jahre. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht. Vielleicht hat Gott dir auch schon eine Verheißung gegeben. Jemand hat dir eine Berufung ausgesprochen. Du denkst, ja, wie viele Jahre dauert es jetzt schon? Oder für manche Ungeduldige sind auch Tage schon ein Horror zu warten auf eine bestimmte Nachricht, auf eine Erneuerung. Manchmal treiben uns 4 Wochen schon in die größte Verzweiflung, weil wir warten und denken, wie lange warten wir jetzt noch, Gott? Und hier geht es um 11 Jahre, 11 lange Jahre, wo nichts passiert. Unser Reisegeduld war am Ende. Kann ich verstehen. Also hat Sarai Abraham den Vorschlag gemacht, doch die Hagar, ihre Sklavin, als sozusagen Leihmutter einzusetzen, was damals auch übrigens üblich war. Wenn da jemand kinderlos geblieben ist, einfach geguckt, da ist noch eine Nebenfrau, eine Sklavin, nimm die. Und dann wurde die in den Schoß gelegt von der Frau. Wir haben letztes Mal vom Johnny schon gehört, was das wohl mit Hagar gemacht hat, wie das wohl für die Hagar war. Da muss ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Ich will einfach nochmal, dass wir mal einen Fokus drauf nehmen. Ja, was hat das eigentlich mit der Sarah, mit der Sarai gemacht, so hieß sie noch. 11 lange Jahre zu warten. Und da können wir sagen, ja, die hätte ja auch mal ein bisschen mehr Geduld haben können. Die hat ja schließlich auch eine Verheißung gehabt. Ja, die Frau vom Abraham, der wird ja mit ihr gesprochen haben. Also da hat sie jetzt ihr Ding durchgezogen. Hat sie einfach jetzt mal einen Plan geändert, gesagt, ich übernehme, initiativer Mensch, mein Vorschlag, wir nehmen die Sarai als Leihmama Und Abraham sagt, ja. Der hat ja auch nicht gesagt, nö. Gott hat mir was anderes gesagt, ja. Ich weiß nicht, wie oft du schon die Entscheidung übernommen hast, im Warten gesagt hast, jetzt mache ich das mal. Also ich bin da als initiativer Mensch auch gerne dabei, Dinge zu übernehmen und Dinge zu entscheiden, so wie ich das denke, und nicht vielleicht, wie Gott mir das gesagt hat. Das Schicksal nahm also seinen Lauf. Und wir sehen hier Menschen mit Stärken und mit Schwächen. Vor allen Dingen sehen wir mitten in der Geschichte zwei tief verletzte Frauen. Die, die missbraucht wurde, die aber dann den Sohn geboren hat, wie wir lesen, sich dann aber auch über ihre Herrin, nämlich die Sarai, gestellt hat. Da kam Hochmut, da kam Stolz. Ich habe es ja geschafft, ein Nachkommen zu schaffen, du nicht. Und dann haben wir die, deren Idee das ja eigentlich war, die dann gemerkt hat, wie doof fühlt sich das jetzt an. Ich habe es nicht geschafft, ein Kind meinem Mann zu gebären. Und das war damals auch sehr wichtig und wertgeschätzt. Du warst als Frau jemand, je mehr Kinder du bekommen hast, desto wertvoller warst du. Und Sarai hat es nicht gut ausgehalten, dass jetzt diese Sklavin sich über sie stellt und jetzt diesen Ishmael bekommt. Plötzlich fühlte sie sich gedemütigt, die sich vorher doch über die Sklavin gestellt hat. Und wir haben zwei zutiefst verletzte Menschen. Und was machen verletzte Menschen? Verletzte Menschen verletzen Menschen. Und was macht Abraham? Hält sich aus allem raus. Hagar haut ab. Und Sarai schiebt die Schuld auf Abraham. Und Abraham sagt, ja, ich bin da raus, entscheide du, mach du, was du willst mit ihr. Ne? Auch total menschlich. Nicht nur männlich, ja, weil wir jetzt alle gelacht haben, typisch Mann, wir kennen es ja als Frauen auch, wenn wir die Männer auch ein bisschen schützen. Wie oft verkriechen wir, rennen weg oder schieben es auf andere und sagen vielleicht zu unseren Männern, ja, aber du. Ja? Wir kennen aber die Geschichte, wie es weitergeht, das haben wir von Johnny gehört, nämlich, dass sie haut ab, aber ein Engel begegnete ihr. Und daher stammt dieser berühmte Satz, den wir als Jahreslosung haben, ich bin ein Gott, der dich sieht. Beziehungsweise sagt sie zu Gott, den sie darin erkennt, ich habe den gesehen, der mich sieht. Er hat diese Sklavin gesehen, die ganz unteren Stand hat. Er hätte auch sagen können, jo, weg, ist nicht mein Problem, ich kümmere mich ja an Abraham und Sarah. Nee, er kümmert sich auch die, die gefallen, gestürzt sind, die sich in Hochmut über andere gestellt haben. Er begegnet ihr und er sagt ihr, ich habe dich gesehen, ich sehe dich. Und dann hat es nochmal 13 Jahre gedauert, also ganz schön lange Zeit, dass der Herr Abraham erschienen ist. Wir wissen, dass Hagar zurückgegangen ist daraufhin, hat ihren Ismael genommen. Der war mittlerweile 12 und der Erstgeborene, 12 Jahre war er ja the King im Prinzip von Abraham. Aber sie ist zurückgegangen, wie Gott ihr das gesagt hat, geht zurück und sie hat es getan. Und diese 13 Jahre später war Abraham mittlerweile 99, Leute, 99 Jahre. Und Gott hat einen Bund wieder mit ihm geschlossen und sagt zu ihm, diene mir treu, lebe so, wie es mir gefällt und ich will dich zum Vater vieler Völker machen. Und was macht Gott? Er wirft sich auf den Boden und ergibt sich. Mein Leben gehört dir. Dann hat Gott Abraham beauftragt, dass alle Männer als Zeichen dieses Bundes beschnitten werden sollen und dass auch alle neugeborenen Jungen, auch alle Jungen, die schon da sind, alle Männer, die da sind, auch die Sklaven, die da sind, alle, die mit ihm da wohnen, sollen beschnitten werden. Und er benennt ihn um zu Abraham. Abram bedeutet Vater, Abraham bedeutet Vater von vielen. Und wir lesen in 1. Mose 17, 15, Gott verspricht Abraham, dass Sarah einen eigenen Sohn bekommen wird. Jetzt kommt's und dieser Isaak genannt werden soll. Ich will sie segnen und sie soll zu Völkern werden. Und Sarah ist zu diesem Zeitpunkt 90. Weiß nicht, liebe Frauen, wie ihr das so wisst, also mit 90 geht so gar nichts mehr. Und ich glaube, genau das war auch die Absicht von Gott. Nicht aus ihr heraus konnte sie diesen Nachkommen mit ihrem Mann zusammen irgendwie zeugen oder empfangen. Es war ganz klar, dass Gott mit seiner Herrlichkeit sich in ihr verherrlicht hat. Weil mit 90 ist es auf normalem Weg definitiv nicht mehr möglich, schwanger zu werden. Sarai soll auch nicht länger Sarai heißen, sie soll Sarah heißen. Und Sarah heißt Fürstin als Mutter der Könige. Was für eine Verheißung. Gott sagt aber auch, dass er Ismael segnen wird, jedoch mit Isaak den Bund schließen wird. Also er wird den Ismael von der Sklavin geboren, der Sohn, wird er nicht vergessen. Er wird auch ihn segnen, aber den Bund mit dem, den er vorgesehen hat, nämlich mit Abrahams und Sarahs Sohn, mit Isaak. Und wir lesen, wie der Abraham gehorchte. Er ließ alle beschneiden und auch sich selbst mit 99. Und seinen Sohn Ismael, der da schon 13 war. Und Gott erschien Abraham noch einmal und auch Sarah hörte, dass Gott ihm sagte, dass er in einem Jahr einen Sohn von Sarah haben wird. Und Sarah sitzt im Zelt, hört es und lacht. Ich meine ganz klar, mit 90 würde ich auch mal lachen. Ja, also wenn mir sagt, du willst nochmal Mama werden, dann würde ich auch mir auf die Schenkel kloppen und sagen, Spitzenwitz. Ja? Und dann kommt Sarah raus und Gott sagt, Sarah, warum hast du gelacht? Und was macht sie? Menschlich wieder, ich habe nicht gelacht. Was? Ich habe nicht gelacht. Und Gott sagt nur, ja doch, du hast gelacht. Und menschlich gesehen können wir auch das verstehen, oder? Ich finde es krass, diese Verhaltensmuster, also dieses, dass man da oft drüber lacht, weil Spitzenwitz mit 90 schon klar, aber auch so dieses, sie hat ja im Prinzip gelogen, ne? Sie hat da drin gelacht, Gott hat es gehört und sagt, warum lachst du? Ich habe nicht gelacht. Und wie oft machen wir das? Ich habe doch nichts, ich habe gar nichts gesagt. Ich habe das nicht gemacht, ich weiß nicht, wie das dahin kam. Ja? Um uns bloß nicht die Blöße zu geben oder unsere Schwäche zu zeigen. Aber Gott offenbarte sich als der mächtige Gott, der El Shaddai. Was bedeutet, dass er die allumfassende Macht hat und dass ihm nichts, gar nichts unmöglich ist. Er konnte selbst dann noch seine Verheißung erfüllen, wenn es menschlich gesehen total unmöglich ist. Und genau deswegen hat er es auch gemacht, um sich in ihm zu verherrlichen, weil er seinen Plan hatte und sein Plan sich erfüllte und seine Verheißung sich erfüllte. Gott wollte, dass dieser verheißene Sohn durch ein Wunder zur Welt kommt. Und das ist passiert. Isaak wurde geboren. Und ich finde, das spiegelt nicht nur seine Herrschaft, seine Allmacht wider, dieser Geschichte, sondern auch seine und Güte den Menschen gegenüber. Er hätte auch ganz anders konsequent handeln können. Und er hat trotzdem an dem Plan mit diesen ausgewählten Menschen festgehalten und ist denen nachgegangen. Er ist ein Gott, der jeden sieht. Er sieht Hagar, er sieht Abraham, er sieht Sarah und er sieht dich und er sieht mich. Und in diesem Satz ist alles drin, in diesem Sehen. Ich schaue für dich, ich sorge für dich und ich kümmere mich um dich. Und ich weiß nicht, was das in dir auslöst, ob da vielleicht ein Ja, aber, meine Realität sieht anders aus, meine Umstände sind doch so, ob das kommt. dass du siehst, ja, ich sehe hier kein Weiterkommen, ich bin die ganze Zeit in meiner eigenen Suhle drin, wie soll es hier einen Ausweg geben? Und da ist dieser Gott, der dir sagt, ich sehe dich. Ich sorge für dich, ich kümmere mich um dich. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Babysitter gemacht hat oder vielleicht auf Kinder der Freunde aufgepasst hat und gesagt hat, kein Problem, du kannst zu dem Termin gehen, ich schaue nach deinen Kindern. Ich passe auf, ich schaue nach ihnen. Und dieses Schauen, wenn du das sagst und es dann auch tust, ist es ja nicht so, dass du nur nach denen schaust, ja, die beobachtest, sondern du bist für die da. Du nimmst sie in den Arm, du tröstest sie, du machst ein Essen, ja? Du gehst mit ihnen zur Toilette, du wickelst sie, du tröstest sie, wenn die hingefallen sind, du bist einfach für sie da, du umsorgst sie auch. Ja? Du machst es für deine Freundin, für deinen Freund, für deine Geschwister. Du schaust nach den Kindern, indem du deine Liebe da auch investierst und dass du sie umgibst damit und alles investierst. Und das machen wir aus menschlicher Sicht, aus Nächstenliebe. Und wie groß ist unser Gott? Das alles inklusive in diesem Satz, ich sehe dich, ich schaue nach dir. Wir haben vor 2 Wochen oder so, haben wir Avatar gesehen. Ich weiß nicht, wer hat von euch Avatar gesehen? Teil 2. Es war aber auch in Teil 1 dieser Satz, wo der Jake heißt, der, glaube ich. Ich weiß nicht, wie die Frau heißt, diese Avatarin, die blaue. Keine Ahnung, ist auch egal. Auf jeden Fall geht es auch um Liebesgeschichte. Und die sagen sich dann nicht, wenn die sich begegnen und so an der Hand halten, sagen die nicht, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Die sagen, ich sehe dich. Und es hat mich so berührt. Also ich habe jetzt direkt auch wieder Gänsehaut, hat vorhin auch schon, wie ich es erzählt habe. Auch in diesem Film, wie die sich nehmen, sich angucken und er sagt zu ihr, ich sehe dich. Und ich dachte, krass, unsere Jahreslosung. Vielleicht müssen wir mal unseren Partnern statt ich liebe dich sagen, ich sehe dich. Und ich weiß auch ganz oft, bei mir in der Kinderkrippe, es gibt auch Kinder, ihr kennt es vielleicht auch, wenn die zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, beziehungsweise sie empfinden das ja oft nur, mich siehst du nicht, oder Geschwister manchmal, ne? Wenn die so ein bisschen eifersüchtig sind, immer bekommt die was und ich nicht und ich werde nicht gesehen. Und dann gibt es die Kinder, die ziehen sich zurück, die gehen in die Höhle, ne? Und dann die machen so diese Trauer mit sich und leiden so im Stillen. Dann gibt es Kinder, die fallen dann richtig auf, man ärgert, dann fallen erst recht die Teller runter, ne? Ups, dann werden andere Kinder geschubst, ja? Dann kommt so diese Eifersucht raus. Und dann hilft das manchmal auch, echt zu sagen, ich sehe dich. Also nicht dieses, ich sehe dich, ja, sondern ich sehe dich. Du bist da und ich sehe dich. Du wirst gesehen. Und es ist so eine ganz tiefe Sehnsucht in uns. Da gibt es auch ganz viele Zitate von Philosophen und so weiter, aber auch von Systemikerinnen und so weiter, die sagen, diese größte Sehnsucht in uns Menschen ist die, dass wir uns danach sehen, und zwar jeder Mensch, egal wie cool er ist, ja, oder meint cool zu sein, sehnt sich in seinem Inneren, gesehen zu werden. Gesehen zu werden, geliebt zu werden, berührt zu werden. Und ganz viele von uns haben das Gefühl, sie kommen zu kurz. Ich komme zu kurz. Wer sieht mich eigentlich? Wer drückt mich eigentlich? Wer sieht eigentlich, dass ich seit 40 Jahren meinen Mann pflege, dass ich keine Berührung habe? Wer sieht eigentlich, dass ich mir seit 20 Jahren einen Mann wünsche und ich bin immer noch allein? Wer sieht eigentlich, dass ich wieder meinen Job verloren habe? Ja? Wer sieht eigentlich meine Krankheit? Wer sieht eigentlich, dass ich meine Frau schon trage und pflege und ertrage und sie trotzdem noch lieben mich entscheide? Wer sieht mich eigentlich? Wo bleibe eigentlich ich? Ich weiß nicht, wie deine Situation gerade ist, auf was du wartest oder welche Rückschläge du hattest, deine Enttäuschung über dich, über andere, über dein Leben, über Dinge, die sich nicht erfüllt haben, wo du schon gedacht hast, ich war doch kurz davor. Wo bin ich eigentlich in Gottes Plan? Und ich will dir heute Morgen sagen, dass es ein Gott, der dich sieht, auch wenn du es gerade nicht siehst. Und dieses, ich sehe dich, impliziert auch, ich liebe dich, ich sorge mich um dich, ich bin da für dich. Und ich wollte nur sagen, ich predige das auch zu mir heute Morgen. Ich bin nicht viel weiter. Es gelingt mir mal ganz gut. Aber ich merke, das Leben ist einfach auch mit vielen Abenteuern und Schicksalsschlägen umgeben. Und Gott sagt, er ist das Alpha, der wird sagen, er ist das Alpha und das Omega. Und wir sind, beginnen auch mit unserer Geburt in diesem Alpha und laufen dann auch in unserem Weg bis zu diesem Omega, bis wir zum Herrn kommen, wo wir keine Tränen haben werden, wo wir keine Schicksalsschläge haben werden, keine mich in Frage stellen, hat mich überhaupt jemand gesehen, jemals geliebt, wer bin ich eigentlich, wieso lehne ich mich so ab, ja? Zwischen diesen ganzen Alphabetsbuchstaben, egal, Wüste, Eigenverschulden, Menschen, die das mit uns gemacht haben, sagt Gott dir heute Morgen, ich bin da und ich sehe dich. Das Gute ist ja, dass wir nicht mehr im Alten Testament leben. Weil wir haben dann auch, wenn wir die Geschichte weiterlesen, als dann auch Mose kam, die Gesetze kamen, ja, die mussten auch für vieles dann immer wieder ihre Opfer bringen und das hat auch immer nur für eine gewisse Zeit die Schuld zugedeckt. Ja, die haben dann echt, die waren ganz schön im Stress. Also müsste ich ja auch irgendwie so alle 2-3 Tage wahrscheinlich ein Opfer bringen, damit es dann wieder gut ist für ein paar Tage oder Stunden. Dann wären wir nur damit beschäftigt gewesen, Jungtiere zu finden, die zu opfern, dass das wieder zugedeckt ist und dann hoffentlich hat er unsere Schuld vergeben. Ja? So war das damals. Alles zu befolgen, bloß keinen Fehler zu machen, hat Gott mich jetzt wirklich auch mir das gesehen und nimmt er das auch an, dieses Opfer. Wir sind im neuen Bund, wir haben Jesus. Und er hat dieses Opfer gebracht. Wir haben Jesus, der in uns lebt, der sagt, du bist zur Freiheit berufen. Jesus hat alles getragen am Kreuz, unsere Fehlentscheidungen, unsere Schuld, unser Versagen, auch unsere Verletzungen, unsere Dunkelheit, unsere Flucht. Und trotzdem lesen wir, dass seine Augen liebevoll und voller Zuwendung auf uns ruhen. Und er will dir auch heute Morgen diese Hoffnung und diesen Mut zusprechen. Wusstest du, dass Jesus vor dem Thron des Vaters steht und ohne Unterlass für dich betet, weil so steht es geschrieben. Er spricht beständig Worte des Lebens über uns aus. Krass. Und ich will dir heute Morgen gib bitte nicht auf. Er hat einen Plan und entscheide dich ganz neu, diese Steuer abzugeben. Überprüf mal, ob du vielleicht gerade diese Steuer wieder in der Hand hast oder schon immer in der Hand hattest. Und lass ihn ans Steuer. Und halte deine Situation, wo du gerade bist, aus. Weil sie wird so nicht bleiben. Er sieht dich und er fragt dich heute ganz neu, liebst du mich? Entscheide dich heute, auf ihn zu schauen, auf diesen El Shaddai, auf diesen Allmächtigen, auf diesen El Roy. Und entscheide dich heute neu zu vertrauen und zu glauben, nicht deinen Gefühlen, sondern dem Wort. Gott sagt uns, dass er uns liebt. Gott sagt uns, dass er uns sieht. Gott sagt uns, dass er uns vergibt. Aber wisst ihr was? Gott möchte auch gesehen werden. Gott sucht diese Beziehung zu dir und zu mir, von dir zu uns. Er möchte auch gesehen werden. Und das hat Abraham auch uns wieder gezeigt. Er hat einen Altar gebaut, er hat sich hingelegt, er hat sich vor ihm ergeben. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir das auch tun. Wir können natürlich unser Leben laufen, können alles so machen, wie wir es immer gemacht haben. Sagen, Gott sieht mich ja, er liebt mich ja, alles ist vergeben. Aber es gibt auch, diesen Bund will er auch mit dir schließen. Ja? Er sagt auch, siehst du mich auch? Und ich möchte nicht irgendwann in den Himmel kommen und dann die Worte von Jesus hören und sagt, ich kenne dich nicht. Das haben wir nämlich auch gelesen. Ich freue mich darauf, wenn ich komme und er sagt, dich kenne ich. Dich kenne ich ganz genau. Nicht, weil ich die Tollste bin, sondern weil er mein Herz kennt und weil ich ihn immer wieder gesucht habe und immer wieder suchen werde und dann nicht loslassen werde. Und wenn ich in den Matsch gefallen bin, aufstehen, wieder hingehen, kapitulieren. Und ich wünsche dir das so sehr, dass du in diese Liebesbeziehung eintauchst, weil darum geht's. Sehen und gesehen werden, dass du da auch umkehrst, eine Entscheidung triffst, sagst, ich bleib da jetzt nicht stehen, sondern, ja, und es ist oft dran, auch Buße zu tun, ihm alles hinzulegen, dir auch selbst zu vergeben, aber schau auf ihn und auf seine Verheißung. Ich möchte als letztes noch mit euch den Hebräertext teilen, wo wir lesen in Hebräer 10, 21 bis 23. Da wir also einen großen hohen Priester haben, der über das Volk Gottes eingesetzt ist, damit ist Jesus gemeint, wollen wir mit aufrichtigem Herzen in die Gegenwart Gottes treten und ihm ganz und gar vertrauen. Denn unsere Herzen wurden mit dem Blut Christi besprengt, um unser Gewissen von Schuld zu reinigen. Und unsere Körper sind mit reinem Wasser gewaschen. Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen, denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Punkt. Und ich will dich ermutigen, egal was die nächsten Tage kommen, die nächsten Wochen kommt, und wenn du es gerade selbst nicht glauben kannst, dann ruf deine Schwester im Glauben an, deinen Bro, ja, und sag, kannst du es mir gerade neu zusprechen? Und wenn da keiner da ist und gerade keiner ans Telefon geht, dann mach deine Bibel auf und liest es. Werft euer Vertrauen nicht weg. Was immer auch geschieht, entscheide dich heute neu und vertraue. Und überleg jetzt nach allem, was du jetzt gehört hast. Wenn du jetzt hörst, ich bin ein Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich bin ein Gott, der dich sieht, was das jetzt mit dir macht. Ich wünsche dir, dass du, solltest du in diesen Minusbeleuchtungen stecken oder gesteckt haben, dass du dich jetzt auf dieses Plus konzentrierst und nicht dieser Gott, vor dem du dich fürchten musst. Ja, Ehrfurcht ist wichtig und manchmal ist auch Furcht angesagt, dass wir diesen Respekt haben, aber Gott ist Liebe. Und vielleicht hilft dir das die nächsten Wochen. Ich wünsche dir das so, dass du dir, wenn du das in Zweifel stellst, dass das dieser liebende Gott ist, der dich nicht vergisst, dann, wenn du auf ein Kind aufpasst, was du da alles rein investierst und wie viel mehr investiert Gott in dich. Er bestimmt deinen Wert und deine Würde. Kein anderer Mensch. Amen. Ich wünsche uns jetzt, dass wir Zeit nehmen. Wir werden jetzt ein Lied hören, dass du das mit Gott ausmachst, dass du einfach mal Zeit hast, jetzt runterzufahren, dass wir vor diesem El Shaddai kommen. Es ist ein ganz ruhiges Lied. Ihr dürft euch hinlegen, ihr dürft auch zum Gebet kommen, wenn ihr möchtet. Ich bin hier vorne. Ihr dürft einfach Zeit mit euch verbringen, vor allem mit Gott andocken. Taucht einfach mal ein jetzt. Wir hatten jetzt eine Zeit, wo wir Dinge mit Gott klären konnten, wo wir empfangen konnten. Und ich würde mir wünschen, dass wir jetzt noch mal ganz bewusst ihm das auch zurückgeben und das auch noch mal über ihn singen, zu ihm singen. Schöpfer aller Himmel, du hast die Welt gemacht. Lass uns noch mal aufstehen zum Abschluss und danach wird Giovanni noch mal für uns beten und einen Abschlusssegen sprechen. Mhm.